Der heutige Gast ist Stefan Hannemann, Unternehmer in zweiter Generation und über 30 Jahre verantwortlich für ein erfolgreiches Bauunternehmen.
Also als ich das Unternehmen übernommen habe, oder ich mich entschieden habe, von meinem Vater zu übernehmen, da war ich 12. Da habe ich zu meinem Vater gesagt, ich übernehme mal dein Geschäft später, ich mache mal weiter.
Schon früh war klar, er würde das Lebenswerk seines Vaters weiterführen. Doch Jahrzehnte später stand er selbst vor einer der schwierigsten Entscheidungen seines Lebens.
Unsere Kinder wollten das nicht übernehmen. Ich habe überlegt, was machst du? Arbeite ich, bis ich dann 70 bin und schließe auch mal die Tür ab. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist auch schlecht gegenüber den Mitarbeitern, soziale Verantwortung. Ich habe gesagt, nee, dann verkaufe ich das Unternehmen dann. Wenn es um einen reibungslosen Verkauf geht, mit dem bestmöglichen Ergebnis, ohne Schwierigkeiten, würde ich ja mal einen Experten dazuziehen.
Willkommen beim M&A Expert Podcast. Wir vereinen die Kompetenz von über 20 spezialisierten Partnern, ein umgesetztes Transaktionsvolumen in neunstelliger Höhe und die Markttiefe aus über 200 erfolgreichen Transaktionen sowie zahlreichen aktiven Mandaten. Wir machen Erfolg messbar und steuern den Mittelstand sicher zum perfekten Exit. Professionell, diskret und ergebnisorientiert.
Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast Chefsessel frei. Mein Name ist Till Roquette. Ich bin Partner bei M&A Expert und auf unserem Chefsessel heute sitzt jemand, der bis vor kurzem in seinem eigenen Chefsessel gesessen ist, Stefan Hannemann. Herzlich willkommen, Herr Hannemann.
Herr Wert, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht mögen Sie sich mal kurz selbst vorstellen.
Gerne. Mein Name ist Stefan Hannemann, jetzt 60 Jahre alt, seit 29 Jahren glücklich verheiratet, 2 Kinder. Und das Unternehmen habe ich in der zweiten Generation geführt. Also mein Vater hat sich selbstständig gemacht. Ich habe das nach 33 Jahren übernommen, habe es selber jetzt 33 Jahre eigenverantwortlich geführt und nun habe ich übergeben.
Erzählen Sie doch mal kurz, was macht denn die Hannemann Bauunternehmen GmbH?
Wir sind in der Bausanierung tätig, nur im Bestand, Sanierung, Revitalisierung, machen keinen Neubau. Und angefangen von der Kellersanierung über Fassadensanierung, Balkonsanierung, Wohnungsumbauten, Ausbauten und Reparaturarbeiten.
Regional sind Sie in der Stadt Hamburg?
Ja, ne? Direkt in Hamburg, Hamburg-Niendorf und bedienen auch nur den Speckgürtel von Hamburg und Hamburg selbst.
Und bedienen auch weit überwiegend Privatkunden?
Überwiegend Privatkunden, Hausverwaltung auch. Und
genau, ja, genau. Gut. Wie sah denn Ihr Alltag als Unternehmer vor dem Verkaufsprozess aus? Sie haben ja ein bisschen eine ungewöhnliche Rolle, wenn ich das so formulieren darf, als Handwerkerunternehmer.
Also ein klassisches Handwerksunternehmen. Meine Rolle war, also ich habe mich nur um den kaufmännischen Teil gekümmert, Marketing, Vertrieb und die ganzen administrativen Dinge im Unternehmen. Und habe meinen Bauleiter, Assistenten und natürlich die gewerblichen Gesellen, die arbeiten ausführen.
Aber Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war ja, dass Sie sind sehr vertriebslastig.
Ja.
Sie sind sehr konzentriert auf den Vertrieb und dort auch sehr erfolgreich unterwegs.
Ja. Also, das habe ich schon immer gerne gemacht. Früher war ich immer der geborene Schwiegersohn. Und als ich dann 30 war, da waren die Kunden so Mitte 50. Und das hat sich dann nachher irgendwann gewechselt. Als ich dann älter wurde, dann waren die Kunden dann auch jünger dann. Und dann, nein.
Und irgendwann kam dann bei Ihnen dann der Gedanke hoch, Ihr Unternehmen in neue Hände zu übergeben. Wann war denn das und warum haben Sie darüber nachgedacht?
Also als ich das Unternehmen übernommen habe, oder ich mich entschieden habe, von meinem Vater zu übernehmen, da war ich 12. Da habe ich zu meinem Vater gesagt, ich übernehme mal dein Geschäft später, ich mache mal weiter. Wir sind 4 Jungs, ich bin der Älteste, und da war das dann klar geregelt. Mein Vater war froh, dass er schon so früh eine Nachfolgeregelung hinter sich hatte. Und bei uns hat es nicht so geklappt. Unsere Kinder wollten das nicht übernehmen. Und dann überlegt, was machst du? Arbeite ich, bis ich dann 70 bin und schließe auch mal die Tür ab und veräußere dann das ganze Inventar. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist auch schlecht. Gegenüber den Mitarbeitern, die soziale Verantwortung. Wir sagten, nee, dann verkaufe ich das Unternehmen dann. Und nachdem die Kinder gesagt haben, nee, Papi, Oma, wir wollen, möchten das nicht. Und dann habe ich dann nochmal den Verkaufsprozess mal so mal überlegt. Habe auch überlegt, bekomme ich überhaupt was für die Firma? Die hat einen gewissen Wert auch, außer das Anlagevermögen. Und dann bin ich mal so durch eine Dialogpost darauf aufmerksam geworden. Und zwar eine Firma, Nachfolgekontor.de oder so hießen die. Und da konnte man das dann eingeben im Internet und den Preis ermitteln. Habe ich es eingegeben und dann kam da auch ein hoher Betrag bei raus. Und mein Steuerberater anrufen und sage, kann das hinkommen? Oder ja, doch, es passt gerade in die Zeit. Und dann haben sie gesagt, okay, dann gehen wir das mal an, das Thema. Und das war mit 57 habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Mein Vater hat mit 57 übergeben, da habe ich das übernommen. Und er sagt, okay, dann kann ich es mal langsam angehen. Wollte aber nie eigentlich sofort aufhören. Da haben wir gesagt, wenn, mit der Option, dass ich noch weiterarbeiten kann. Aber nicht, dass ich dann komme und den Augenschlüssel auf den Tisch lege und sage, so bitteschön, und den Büroschlüssel. Und jetzt bin ich raus, das nicht. Und dann habe ich dann halt geguckt und hatte dann erst über meinen Steuerberater, der hatte dann so ein, zwei Kontakte. Das hat dann aber auch nicht so richtig geklappt, weil er natürlich sein Kerngeschäft die Steuerberatung hatte und nicht Unternehmensverkäufe. Und dann hat so was ein bisschen schleppend, aber mich drängte auch nichts. Das Unternehmen war erfolgreich oder ist immer noch erfolgreich. Also dann arbeite ich weiter. Und irgendwann öffnete sich die Tür und dann nehme ich die an. Und dann, und so haben wir uns dann auch kennengelernt irgendwann. Auch durch die Dialogpost. Und also haben wir uns dann kennengelernt und hat irgendwie einen guten Eindruck gemacht. Und dann haben wir den Prozess ja begonnen.
Warum haben Sie sich denn für uns entschieden?
Ja, weil Sie sich gut verkauft haben.
Und was waren denn so die Kriterien, die Sie angelegt haben? Wem vertraue ich denn den Verkauf meines Unternehmens an?
Ich hatte so ein, zwei andere, die haben mir viel versprochen. Und das war immer nur heiße Luft. Und ich hatte nichts zu verlieren. Und wie war das? Auch die Sympathie war da auch und das Vertrauen. Da habe ich gesagt, okay, dann probieren wir das auch mal.
Das freut mich natürlich. Mit welchen Erwartungen und welchen Zielen sind Sie denn in diesen Verkaufsprozess gestartet?
In erster Linie natürlich der Verkaufserlös. Mhm. Als zweites dann die Sicherheit für die Mitarbeiter, dass wir einen Nachfolger finden, der auch das Unternehmen fortführen möchte. Nicht unbedingt, dass der Name Hannemann jetzt weiter Bestand hat dann. Aber das einfach die für die Mitarbeiter, die sich natürlich auch Gedanken gemacht haben. Mensch, der Chef, der wird langsam älter, der geht auf die 60 zu. Was hat er vor? Lässt er das auflaufen? Fährt er die Firma an die Wand oder was haben wir dann? Und als wir uns dann kennenlernten und sie loslegten, war ich auch schnell überrascht, wie viele Interessenten sie da aufgetan haben dann. Da haben sie irgendwie Plakatwerbung gemacht, die Zettel verteilt und wusste gar nicht, wo sie...
Haben Sie dieses Schild vor Ihrem Gebäude nicht gesehen? Ja. Unternehmen zu verkaufen?
Kotagefrei.
Genau. Aber bevor wir gestartet sind, hatten Sie irgendwelche Sorgen oder Bedenken, wie dieser Prozess ablaufen könnte, was schiefgehen könnte, ob das klappen könnte? Was waren denn so Ihre Gedanken? Ich habe Sie ja als absoluten Optimist kennengelernt.
Also ich habe nur ein positives Mindset. Ich habe da überhaupt gar keine Gedanken gemacht, dass es schiefgehen könnte. Mhm. Weil ich habe gesagt, wenn es nicht klappt, mache ich weiter. Ja, dann
gut, wie haben Sie denn den Verkaufsprozess insgesamt erlebt, von der Vorbereitung, wenn Sie sich erinnern, wir haben am Anfang zusammengesessen und haben einen Fragenkatalog abgearbeitet, um daraus dann die Verkaufsunterlagen dann auch zu erstellen, über die Suche nach Kaufinteressenten bis dann am Schluss zum Notartermin. Wie haben Sie das erlebt?
Also ich war überrascht über die Anzahl der Bewerber und dass sie die alle so gut qualifiziert haben. Weil es war natürlich nicht einer dabei, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, was ist das für eine Pfeife? Also es war gar nicht da. Also von daher matchte das eigentlich schon bei vielen dann, wo auch die Sympathien irgendwie da waren. Und es waren natürlich ein, zwei dabei, die von der Zielsetzung, das passte irgendwie nicht so richtig. War der eine, der mich dann austauschen wollte, der gesagt hat, okay, Hannemann, noch 3 Monate, dann brauche ich sie nicht mehr, ich brauche nur die Mitarbeiter, das Know-how. Und das waren die natürlich nicht. Mhm. Aber das haben sie auch gewusst. Und
das war im Vorgespräch so auch nicht deutlich geworden. Ja, genau. Ja. Ja, das heißt, Anzahl und Qualität der vorgestellten Kaufinteressenten war für Sie jetzt zunächst einmal eine positive Überraschung.
Ja, absolut.
Abgesehen davon, wie gut fühlten Sie sich denn durch mich beraten, begleitet und auch unterstützt, zum Beispiel bei Fragen zur Bewertung, bei der Käuferansprache, bei der Vertragsgestaltung, bei der beim Management der Due Diligence? Wie haben Sie das empfunden?
Es ist nicht meine Kernkompetenz, die Due Diligence zu machen oder das Ganze drumherum. Also von daher habe ich mich voll auf Sie verlassen auf und es macht dann immer einen guten Eindruck. Viele Begrifflichkeiten, die sind mir nicht so bekannt im Handwerk dann oder mit meiner Mittelmäßigkeit. Aber ansonsten, man, habe ich voll vertraut. Das war halt auch mal einen ordentlichen Eindruck.
Wunderbar. Gab es denn mal Momente, wo es nach Ihrer Einschätzung ohne meine Begleitung sehr schwierig geworden wäre? Wir hatten ja doch die eine oder andere Herausforderung auch gemeinsam. Wir hatten zum einen kaufmännische Unterlagen, also Jahresabschlüsse, aus der die Wertschöpfung Ihres Unternehmens nicht vollständig hervorging. Das war ja eins der Herausforderungen. Wir hatten einmal einen Kaufinteressenten, der eine Due Diligence durchgeführt hat, um dann anschließend Insolvenz anzumelden, ist uns also quasi von der Schippe gesprungen. Und wir hatten jetzt auch bei dem, der letztlich auch ihr Käufer geworden ist, das Problem, dass für die Finanzierung die Banken eine Unternehmensbewertung verlangt hatte, und zwar von der Handwerkskammer. Und die Handwerkskammer arbeiten ja mit dieser AWH-Bewertungsmethode, die Handwerksunternehmen eigentlich systematisch unterbewerten. Das sind ja alles so Punkte, denke ich mal, die aus unserer gemeinsamen Sicht auch eine Herausforderung war. Wie haben Sie das denn empfunden damals?
Wir haben eine gute Lösung hinbekommen. Also von der Organschaft halte ich sowieso nichts. Der Handwerkskammer, das ist alles wie die Soka, man bezahlt nur dafür und hat gar keinen Input. Die bringt mir gar nichts, die Handwerkskammer.
Was waren denn die emotionalsten Momente in diesem Verkaufsprozess für Sie?
Na, die Unterschrift.
Okay, kann ich mich noch gut daran erinnern.
Ja, also bis dahin und auch danach, dass man dann nicht mehr der Chef ist. Das ist ein anderer Entscheider.
Ja, also, und da großer Einschnitt gewesen.
Ja.
Ja, wie zufrieden sind Sie rückblickend mit dem Ergebnis und mit dem Käufer?
Mit dem Verkäufer bin ich sehr zufrieden, weil er sehr strukturiert an diese Sache rangeht, auch eher den kaufmännischen Background hat. Als wenn es ein Handwerksmeister gewesen wäre, dann wäre ich deutlich mehr Unternehmen noch drin und hätte mehr den kaufmännischen Bereich machen müssen, auch dann, um den erstmal dann einzubinden und das anzuleiten, damit er dann das auch die Kenntnisse gewinnt an den. Und das ist natürlich mit dem Käufer jetzt nicht der Fall. Der ist mir da ein Stück weit überlegen auch, dann aufgrund seiner Ausbildung und seiner beruflichen Laufbahn in den letzten 12 Jahren in der Unternehmensberatung. Da lerne ich eher von dem.
Vielleicht sollten wir unseren Zuhörern auch kurz erzählen, das handelt sich um ein sogenanntes Nachfolgeunternehmen oder auch Management-by-In-Kandidaten, also jemand, der sich dafür entschieden hat, sich ein Unternehmen zu kaufen. Er kommt aus der Unternehmensberatung, hat einen betriebswirtschaftlichen Background, also ist jetzt nicht so der typische Handwerksnachfolger. Aber Sie fanden diese Lösung eigentlich sehr ansprechend, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Wie geht's denn jetzt für Sie persönlich nach dem Verkauf weiter? Wie gestaltet sich Ihr Leben? Was hat sich verändert?
Gar nichts. Also die Verantwortung hat sich geändert, dass ich nicht mehr für die Kreditlinien verantwortlich bin, wenn wir an die Liquiditätsgrenze kommen. Aber es belastet mich trotzdem. Was ist natürlich jetzt im Frühjahr, ist natürlich die umsatzschwache Jahreszeit, gerade mit dem Winter.
Ach, gerade mal diesen Winter, ne?
Dieses Jahr, ja. Haben wir natürlich wenig Umsatz gehabt und geringe Auslastung auch. Und das merkt man deutlich in der Liquidität auch. Und ich nehme es auch trotzdem mit in den Schlaf. Mich beschäftigt das trotzdem,
yeah.
Weil da kann ich nicht so abschalten und sagen, ich bin das fein, das ist nicht mal mein Problem dann. Also das lässt mich nicht los, noch nicht.
Ja, also man muss vielleicht auch nochmal unseren Zuhörern erläutern, dass es ist geplant, glaube ich, dass sie für die nächsten 3 weiteren Jahre den Käufer unterstützen werden und zunächst einmal Fulltime und auch in Angestelltenbasis zu einem späteren Zeitpunkt dann als Berater. Oder habe ich das richtig in Erinnerung?
Der Plan war, dass ich ein halbes Jahr Geschäftsführer bleibe,
yeah,
und danach dann noch 2,5 Jahre bis Ende 28 im Vertrieb, mich um den Vertrieb kümmere und dann als Berater dann fürs Unternehmen tätig.
Genau.
Aber mit einem festen Vertrag, der nicht kündbar ist, sodass ich einfach die 3 Jahre Sicherheit noch habe.
Mhm.
Und danach dann Open End. Aber das wird immer viel versprochen. Wer weiß, wie das dann nach 3 Jahren ausschaut, dann, ob man dann gegenseitig froh ist, dass man getrennte Wege gehen kann. Aber wenn man das im beidseitigen Einvernehmen regeln würde, könnte man auch früher raus. Aber ich erzähle immer, dass ich noch 9 Jahre dabei bleibe, weil mein Bauleiter, der Herr Paul, der geht erst in 9 Jahren in Rente. Und ich habe ihm versprochen, ich begleite sie bis zur Rente.
Okay.
Und das erzähle ich auch allen Kunden.
Yeah.
Und der Käufer lacht darüber immer. Aber ich glaube, er findet es auch ganz gut. Aber die Sympathien sind wirklich da.
Mhm.
Und wir schätzen uns wirklich sehr. Und mal gucken, wie lange noch.
Yeah.
Aber ich bin hochmotiviert weiter.
Ja. Yeah. Und können sich eigentlich auf das konzentrieren, was sie am allerliebsten tun, nämlich Vertrieb, ne?
Auch das Kaufmännische mache ich ja natürlich auch gerne.
Ja.
Dann weiterhin einfach die Verantwortung haben,
ja,
und gebraucht werden und nicht auf dem Abstellgleis dann irgendwie noch nur den Vertrieb machen. Ja, aber wir haben es jetzt schon gewandelt. Also ich bin die nächsten 3 Jahre Geschäftsführer.
Mhm. Ach ja.
Haben wir schon geändert.
Okay.
Hat er mich drum gebeten oder gefragt, ob ich bereit wäre. Also von daher läuft es über diese Beratertätigkeit in dem Sinne jetzt nicht. Schaut mich recht über die
Platte. Das ist ja ein Abo-Vertrauensbeweis, ne?
Genau.
Ja. Sehr schön. Wenn Sie jetzt auf den gesamten Prozess zurückblicken, was glauben Sie, war eigentlich der wichtigste Erfolgsfaktor beim Verkauf Ihres Unternehmens?
Ja, dass wir den angepeilten Verkaufserlös realisieren konnten. Dass ich weiter im Unternehmen mit weiter tätig bin. Das waren diese beiden Punkte.
Mhm.
Verkaufserlös und weitere Mitarbeiter.
Ja. Und jetzt rückblickend, was bedeutet für Sie, bedeutet es für Sie, das Lebenswerk Ihres Vaters und Ihres Lebenswerk in gute Hände übergeben zu haben?
Ja.
Wunderbar. Ja. Was würden Sie denn anderen Unternehmen raten, die über den Unternehmensverkauf nachdenken?
Sich einen Experten hinzuziehen. Also nicht alleine probieren, weil dann ist man dem ausgeliefert, wie beim Immobilienverkauf, wenn man es privat annonciert, heißt immer die Courtage spare ich mir noch und verkaufe es dann inklusive der Courtage dann für den Käufer dann. Das geht schief. Das erleben wir bei im Immobilienmarkt auch im Geschäft durch meine Frau, die das ja macht. Ja, das ist genau das Gleiche.
Und was würden Sie aus heutiger Sicht vielleicht anders machen?
Ich würde es genauso machen. Ich würde mir einen Partner das Vertrauen suchen und das mit dem dann abwickeln, wieder auf ihn verlassen.
Herr Hannemann, Sie hatten ja gesagt, Ihnen war es sehr wichtig, und das hatten Sie mir ja auch von Anfang an in dem Prozess sehr deutlich gemacht, dass Ihre Mitarbeiter letztlich in gute Hände kommen. Dessen ungeachtet hatte ich Ihnen ja angeraten, Ihre Mitarbeiter über den Verkaufsprozess nicht zu informieren. In einem idealen Prozess werden die Mitarbeiter erst nach dem Notartermin informiert. Das haben wir hier auch tatsächlich auch umsetzen können. Wie haben Sie sich denn dabei zunächst einmal gefühlt, dass wir diesen Prozess quasi im Geheimen durchführen mussten?
Das war für mich auch besonders wichtig. Das habe ich auch in der Vorzeit gemacht, vor Ihrer Mitarbeit, dass ich die Treffen waren dann immer nach Feierabend, wegen der Verschwiegenheit auch, dass kein Mitarbeiter das mitbekommt auch. Und da war immer dann erst, wenn dann als letztes ging meist unser Bauleiter und wenn der mit seinem Dodge vom Hof flog, dann durften sie kommen oder die Interessenten dann kommen. Und dann haben wir das Treffen im Büro, wo ich denen auch das Unternehmen gezeigt habe. Aber es war immer unter dem Deckmantel der Verschiedenheit, weil ich wollte keine Unruhe haben unter der Belegschaft, dass sie sich jetzt Gedanken machen und sagen, oh, jetzt wird verkauft, jetzt suchen wir doch lieber schnell einen anderen Arbeitgeber dann. Und die Sorge konnte ich dann auch nach dem Verkauf. Ich habe sie mittlerweile erst nach dem Notartermin habe ich es erst dem Bauleiter erklärt, weil das ist die Schlüsselfigur für den, das ist ganz wichtig gewesen. Und da habe ich dem erstmal die Sorge genommen, dann habe ich die Assistentin genommen dann auch und dann zum Schluss halt den Mitarbeiter. Mhm. Und das war für mich wichtig, dass sie einfach sicher waren, es geht weiter, ich bleibe weiter an Bord auch, ich bin weiter deren Ansprechpartner auch dann und dann regeln wir das gemeinsam dann.
Ich kann mich tatsächlich noch an die eine oder andere SMS erinnern, die ich bekommen habe auf dem Weg zum Irren. Die Luft ist noch nicht rein.
Genau.
Und da wusste ich schon, der Dodge steht wohl noch auf dem Parkplatz, da warten wir jetzt nochmal. Wie haben denn die Mitarbeiter letztlich darauf reagiert, als sie ihnen das dann mitgeteilt haben, dass sie vorher nicht einbezogen gewesen sind? Hat man ihnen das übel genommen?
Nein. Da haben wir, also die fanden es auch eher besser. Und aber sie haben schon jetzt sich geäußert, dass sie, wenn wir schon irgendwie gerechnet haben, dass irgendwann mal was passieren würde. Aber die Anzeichen waren noch nicht so. Erst mit der Due Diligence. Da ist dann unsere Sekretärin, die Assistentin, ein bisschen aufmerksam geworden, weil ich vor allem mal so viele Unterlagen raussuchen musste. Und das habe ich aber immer dann gesagt, wir haben eine Betriebsprüfung und die brauchen jetzt noch die alten Unterlagen auch und so. Und vieles habe ich dann auch abends gemacht oder am Wochenende oder von zu Hause. So, das ist das gar nicht. Aber so ein bisschen Unruhe war doch da, so 4 Wochen vor dem Notartermin. Da war mir die Unruhe auch angemerkt, so ein bisschen. Aber das konnte ich ganz gut vertuschen oder nicht so zeigen. Mal etwas mehr Zurückhaltung, als Hanseart fällt es auch leicht. Und aber die Sorge konnten wir einnehmen.
Aber im Großen und Ganzen haben die keine Lunte gerochen.
Nein.
Ja. Das war Ziel des Ganzen.
Ja, ja.
Genau. Ich hätte mal ein bisschen, wie sich das anfühlt, ob ich so was ledig sehe, ob das Vater ist, wer eine Verantwortung in der Familie, die ich so wirklich abzugeben und auch in dem Moment dann vom Notar, von der Unterschrift, wo man weiß, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr und so weiter. Wie fühlt sich das an? Und dann vielleicht auch, was ist das Erste, was man dann hat? Das würde mich interessieren, wenn man sie nun von Ihnen verkauft hat.
Ja, wie fühlt sich das eigentlich an, sein Lebenswerk und in Ihrem Fall ja auch noch das Ihres Vaters in andere Hände zu geben? Dann sitzt man beim Notar, man unterschreibt diesen Notarvertrag nach einer ewig langen Vorlesezeremonie. Man bekommt sogar vom Notar noch ein Gläschen Champagner und gibt dann nach Hause und am nächsten Tag wieder ins Büro. Wie fühlt sich das an?
Ja, es ist schon komisch. Ich habe es ja eben gemerkt, als ich das Unternehmen von meinem Vater übernommen hatte. Das war auch eine große Feier, war das Ganze dann auch mit Kunden und Verwaltung und Lieferanten auch und so. Und da war das für meinen Vater, der hat am Anfang noch die Buchhaltung gemacht, ein halbes Jahr. Dann habe ich gesagt, ich mache das auch. Und dann hat er schnell gemerkt, dass er nicht mehr notwendig war, dass seine Expertise nicht mehr gefragt wurde auch. Und damit hat er sich schwer getan auch. Er hat immer, wenn die in Urlaub geflogen sind und zurückkamen, hat er gesagt, Junge, hast du gut zu tun, hier stehen die Bankkonten. Und da hat er dann mitgefiebert auch und sowas. Und da stand er natürlich auch noch für die Kreditlinien ein dann. Aber das war immer so seine Sorge, Junge, hast du gut zu tun auch. Und bei mir war das jetzt natürlich auch gut, das habe ich auf der einen Seite einen anständigen Kaufpreis, einen angemessenen Kaufpreis bekommen dafür. Aber das ist auch meine Rente dann auch. Und daher bin ich da die eine Sorge los. Aber auf der anderen Seite ist es für mich natürlich auch, dass jetzt der Käufer entscheidet. Wir wechseln von Apple Kalender zu Outlook. Also, das hat ja doch funktioniert. Ja, und dann, dass man dann zwar mit eingebunden wird, aber nicht die Entscheidung betrifft unbedingt dann. Mhm. Und das ist so ein bisschen, dass man da dann zurücktritt und sagt, okay, oh, das was wollen wir Lizenz machen, mal, aber solange man noch gebraucht wird. Und das war für mich ja wichtig, dass ich noch 3 Jahre dabei bin dann und nicht nur da passiv irgendwie dann, ja, fahre ich mal und mache Vertrieb und dann komme ich mal wieder rein. Aber das ist schon eine Umgewöhnung auch dann.
Ja, dann zieht so ein bisschen anderer Stallgeruch auch ein, ne?
Das ist aber gut ist.
Ja.
Und natürlich dann, ich bin natürlich ein Stück weit betriebsblind, weil ich das ja auch jetzt 33 Jahre gemacht habe. Und es hat ja funktioniert. Und irgendwie war es ja auch erfolgreich, wie ich es gemacht habe. Und da wird der Käufer natürlich jetzt auch nicht sagen, jetzt dann krempeln wir alles auf links und erfinden das Rad neu. sondern er will natürlich auch die Stellschrauben hier und da mal was korrigieren, die Prozesse optimieren. 80% laufen ja gut. Wenn man nachher auf 83-85% erhöhen kann, 100 geht nicht. Mhm. Aber, und da ist dann noch, wo man dann noch, da ist die Musik noch drin, dass man da die Optimierungsprozesse einfach hat. Und das traue ich dem zu. Mal weil aus der Unternehmensberatung natürlich, da war das eine Hauptaufgabe, die Prozesse zu optimieren. Wo sind Schwachstellen? Wo läuft es nicht gut? Also von daher bin ich da sehr, sehr zufrieden und auch hoch motiviert. Und das nimmt ein Stück weit den Schmerz, wenn man Schmerzpunkt leben kann. Aber das Unternehmen war für mich jetzt nie mein Baby oder sowas. Es war das Unternehmen, da habe ich Gewinnerzielungsabsichten, Gewinnmaximierung. Mal ab unter dem sozialen Gesichtspunkt, die Mitarbeiter habe ich eine Verantwortung für die. Und das ist geregelt. Die Mitarbeiter kommen natürlich hier und da mal und sagen, Mensch, Herr Hannemann,
meint ihr
ernst, der Neue will das jetzt hier ändern? Und dann sage ich, gebe ihm doch mal die Chance. Und ich bin immer noch da, damit intervenieren.
Und was sind so die Themen, wo Sie das Gefühl haben, da können Sie ihm noch was mit auf den Weg geben als Mentor?
Ja, die Erfahrung, wie ich mit Kunden umgehe. Wie ich, aber vieles macht er auch gut. Ja, also das, aber in manchen Dingen macht er das anders. Und wo ich es besser mache, ja, das ist auch wieder gut für mich dann. Wo ich sage, weiß auch nicht alles. Ja, aber im Grundsatz, wir tauschen uns sehr gut aus. Die Synergien sind da. Er hat seine Stärken, ich habe meine Stärken. Ich lerne von ihm, der lernt von mir.
Was wieder sehr, sehr deutlich zeigt, dass am Ende des Tages für den Erfolg einer Transaktion letztlich das Vertrauensverhältnis zwischen Käufer und Verkäufer absolut maßgeblich ist.
Ja, absolut. Ja. Also man muss beiden Seiten die Zeit geben, auch die Fehler zu machen dann, um zu sehen, Mensch, das geht ja doch nicht so, das ging mir genauso, als ich übernommen hatte von meinem Vater. Da habe ich dann erstmal Besprechungsrunden eingeführt auch und so und habe dann auch zu dem anderen Meister gesagt, das war jetzt ganz anders. Ja, und dann hat mein Vater nichts gesagt. Das ging schief. Dann sagt er, jo, so kannst du das nicht machen. Ja, der andere Meister macht das seit 20 Jahren so und hat damit seine Erfahrung. Und wir können sich gleich alles im Computer eingeben, was damals noch was Besonderes war, bei der 90er Jahre. Und so lasse ich ihn auch dann. Ja, und dann komme ich danach dazu und so, Mensch, hat er eine neue Idee oder was ausgearbeitet, dann erklärt er mir das erst. Und dann geht er gleich nach vorne und erklärt das Herrn Paul und Frau Lorenz dann. Und dann sage ich, die müssen ihre Arbeit machen. Das ist nicht schön. Und das ist gleich erzählt. Aber dann lass uns lieber das einmal eine Woche zusammensetzen. Und dann sitzen wir in der Teambesprechung und besprechen erst dann. Und dann hat jeder nochmal Zeit, darüber nachzudenken. Und dann.
Was haben Sie denn unmittelbar nach dem Notartermin gemacht?
Ins Büro gefahren, weitergearbeitet.
Nicht wirklich, ja.
Also ich habe weiterhin viel Spaß auch. Und natürlich, das Monetäre ist natürlich das Kapital jetzt, was ich habe. Und das lege ich aber auch an. Und also halt die passiven Einkünfte sind verbessert jetzt.
No.
Und deswegen arbeite ich trotzdem weiter auch. Also habe ich dann von 9 bis 20 Uhr, 20, 30 gearbeitet. Meine Frau hat immer gesagt, wäre schön, wenn du um 9 zu Hause bist, spätestens abends. Das halte ich jetzt auch ein. Vorher habe ich noch länger gearbeitet. Aber daran hat sich nichts geändert. Ich bin weiterhin um 9 da und abends ist mittlerweile eine Challenge, wer länger da ist. Und da der Käufer aus der Unternehmensberatung kommt, war auch bis 23 Uhr arbeiten. Ja. Und jetzt ist so, wer geht als Letztes? Das ist so pari ist es im Moment. Aber ich bin hoch motiviert, habe Spaß dran, möchte den Auftrag haben dann auch. Und auch gestern war um 17 Uhr bei einem Kundentermin. Ich dann abends, was ich beim Sport gewesen, habe ich noch schnell das Angebot fertig gemacht, um 6:30 auch und rausgeschickt.
Mhm.
Jeder andere würde vielleicht sagen, ach, jetzt arbeite ich nur noch 40 Stunden die Woche, aber ich komme immer noch auf 50 Stunden. Jetzt länger in Urlaub fahren, wird mir auch langweilig. Was ich vielleicht mal plane, ist, dass ich mal den Freitag mal frei nehme oder mal den Montag noch dazu. Aber das erst in den nächsten Jahren, nicht jetzt sofort.
Mhm. Also, aber das war ja von Anfang an bei Ihnen auch erklärtes Ziel. Sie wollten auf keinen Fall danach aufhören zu arbeiten, sondern tatsächlich auch einige Jahre noch weiterarbeiten.
Ja. Das ist mein Mindset, mein, meine Grundeinstellung. So bin ich groß geworden in einer Unternehmerfamilie. Und das ist Arbeiten.
Und Sie haben wirklich am Abend des Notartermins, Ihre Frau war ja sogar mit dabei beim Notartermin, sind Sie wieder ins Büro gefahren?
Ja. Okay. Man hatte meine Auto noch nicht fertig, das muss doch fertig kriegen auch. Und es war ja auch noch im Dezember.
Ja, war ja noch gut gewesen zu feiern, Herr Herrmann.
Ja, das haben wir, ich bin sogar danach noch zum Sport gegangen auch noch dann.
Okay.
Ja, ich habe meine Tagesabläufe und habe einen klaren Fokus, ein klares Ziel auch. Und das ist weiterarbeiten und einfach den Käufer, dass das Unternehmen weiter erfolgreich ist.
Dann ist es ja umso besser gewesen, dass wir nochmal ein Closing, den wir zusammen gemacht haben und die Gelegenheit hatten, das nochmal zu feiern.
Ja, ja. Genau.
Welche Frage denn mich interessieren würde, gibt es da gar andere Möglichkeiten, als der Verkauf gescheitert wäre, nach der Familie oder in Unternehmen, wenn ich erst darf, wenn wir auch schon mal sollen?
Nein. Familie hat ja
nur das Ziel verkauft, und es gab keine Referenz.
Genau. Ja, liquidieren mit 65. Aber nachdem das halt der Prozess begann, auch mit Herrn Rocketta auch, und der Zuspruch und die Interessenten da ankamen, dann mir fast täglich dazu gespielt hatte, war ich da sehr positiv auch. Und wie gesagt, die Kinder wollten es nicht übernehmen. Ich habe den Kindern also auch gesagt, ihr müsst euch nie gefallen.
Ja, dieses Kinderthema, das müssen wir unbedingt einbinden, weil das viele Jahre ein Thema ist.
Kinder. Das hat er aber vorhin schon gesagt.
Darf ich ihn?
Ich habe nur gesagt, dass sie nicht wollten, aber wir können dann nochmal vertiefen.
In vielen Unternehmen haben wir wo man als Unternehmer, Sie sind schon Unternehmer, der fokussieren ist, auch auf das Ziel, das Unternehmen zu verkaufen. So also, war das halt unter Alpha, Unternehmen zu verkaufen.
Ja. Von Mandantenseite her, ja.
Ja, das ist irgendwo. Aber das Thema, das interessiert noch viel. Wie fühlt sich das so an, wenn die Kinder das nicht wollen? Vielleicht wo oft, das ist doch der eine oder die andere.
Das.
Im Arbeiter nicht.
Ja.
Okay. Also eher den Sohn.
Ja. Wie war das bei Ihnen, als Sie realisiert haben, Ihre Kinder werden die Nachfolge nicht antreten. Wie haben Sie das empfunden? Erzählen Sie mal, wie das abgelaufen ist.
Ich hatte damit keine Probleme. Ich hatte natürlich, als ich das von meinem Vater genommen habe, waren die monetären Ziele halt Geld verdienen. Ja, großes Auto fahren und dann Erfolg zu haben. Das war bei mir damals der Fall. Und bei den Kindern im Nachhinein, ich wäre nie ins Handwerk gegangen. Wenn ich früher, wenn mein Vater mehr von anderen Themen erzählt hat, über seine Aktienpakete, dann wäre ich vielleicht Investmentbanker geworden. Aber ich wäre nie ins Handwerk gegangen. Ich konnte mich nie schmutzig machen. Und da habe ich dann im Nachgang dann auch gesagt, nee, also warum habe ich es nicht gemacht? Aber das waren dann meine Ziele, das ist alles klar. Und habe lange gebraucht, bis ich dann mich in dieser Rolle auch im Handwerk dann wohlgefühlt habe. Und das habe ich bei meinen Kindern immer gesagt, bitte macht das, wofür ihr brennt. Ihr müsst nicht mir gefallen, ihr müsst nicht die Tradition für den Opa jetzt fortführen, in die nächste Generation auch. Und das habe ich den Kindern freigestellt.
Was wäre denn Ihr Plan B gewesen, wenn das mit dem, als Sie noch nicht gemerkt haben, wie viele Kaufinteressenten da kommen und so weiter, wenn es mit dem Verkauf nicht geklappt hätte?
Dann hätte ich weitergemacht. Dann hätte ich das einfach fortgeführt und die Gewinne mitgenommen über die nächsten 5 Jahre. Und hätte dann vielleicht noch einen anderen Meister eingestellt, der dann vielleicht dann die Hauptverantwortung übernommen hätte dann und das dann vielleicht übernommen hätte, aber die Position stand nicht zur Verfügung oder der Mitarbeiter nicht. Wir haben jetzt einen neuen Mitarbeiter gefunden, der aber Herrn Paul eher unterstützt auch in der Bauleitung dann. Aber jetzt für die Unternehmensführung jetzt oder als Geschäftsführer oder Betriebsleiter oder Prokurist hatte ich keinen. Aber vielleicht hätte ich dann mich danach umorientiert, dann wenn ein Verkauf jetzt nicht realisiert worden wäre, dann.
Das ist so der übliche Gedanke, dass man sagt, wenn es mir verkauft nicht klappt, dann arbeite ich halt 3-4 Jahre weiter und dann habe ich im Grunde genommen den Kaufpreis dann weiter verdient. Der Punkt ist aber, da steht da immer noch ein Unternehmen, was ein beträchtlichen Wert hat.
Ja.
Und man steht eigentlich wieder vor der Entscheidung zu verkaufen.
Ja, ja gut, wenn ich 3 Jahre weiterarbeite, dann habe ich den Verkaufserlös halt wieder raus, dann ja. über den Gewinn. Aber für mich auch wichtig, dass ich die Verantwortung langsam abgebe.
Ja.
Weil ich das doch gemerkt habe, dass ich das dann noch im laufenden zunehmenden Alter doch belastet ein bisschen. Wo ich sage, jetzt will ich in ruhigen Fahrwasser sein auch. Da wird die Verantwortung abgeben.
Kann ich Sie gar nicht sehen in einem ruhigen Fahrwasser, so wie ich Sie kennengelernt habe.
Ja, man kommt dann wieder mit neuen Ideen auch und so. Also jetzt ja auch mit dem Verkaufserlös auch, den habe ich auch investiert wieder, auch in Immobilien wieder dann auch.
Mhm.
Also in Eldorado für Handwerker. Und ruhe mich jetzt nicht darauf aus und sage, jetzt kaufe ich mir erstmal ein ordentliches Auto oder ein Flugzeug oder solche Dinge. Das brauche ich nicht.
Mhm.
Man merkt auch, also ich merke es, dass mit zunehmendem Alter werde ich auch preisbewusster, nicht gerade geiziger, ne, aber ich gucke, tut mir das gut, wie auch im Freundeskreis. Ich umgebe mich nur mit den Menschen, die mir gut tun und die mich jetzt runterziehen. Also mit einem positiven Mindset, die favorisiere ich, aber nicht der mich da runterzieht. Und von daher ist es einfach, habe das Geld genommen, geparkt, angelegt und
weiter.
Fokus weiter, Vollwerksattacke.
Super. Das ist denn so an Persönliches, vielleicht auch Emotionales oder Berührendes und so im Nachgang zum Verkauf passiert, beispielsweise zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeitern oder Ihnen und dem Käufer oder Ihnen und Ihrer Frau?
Also eine nette Anekdote, es war bei den Interessenten, die kamen, oder der Käufer jetzt. Am ersten Termin kam er mit Chino und Pullover, Hemd und Pullover umgeschlagen. Und ich habe immer an so Krawatte an, also handwerkstypisch halt. Und dann beim zweiten Termin, also dann kam er auch Anzug, Krawatte, Umschlagmanschette, also richtig schick gekleidet auch. Da sage ich, nicht schlecht, finde ich, fand ich gut dann. Mal im Nachgang, als er dann im Unternehmen jetzt ist oder war, begann, kam man in den gleichen Outfit ja auch. Und ich habe ihn dann mal zu den Kundenterminen mitgenommen. Und da war das so ein bisschen der Overkill dann. Dann hieß immer dann, jetzt kommen die Heuschrecken und wollen die Immobilien kaufen, entmieten und dann umbauen. Und da hat er gesagt, nee, da stellt er sich jetzt zurück. Und dann kommt er jetzt immer mit Arbeitsklamotten. Das rechne ich ihm auch hoch an. Dass er da gleich die Akzeptanz der Mitarbeiter hat, auch der Kunden auch dann, und dass er sich dann da zurücknimmt und sagt, okay, meine Zeit wird kommen. Und da fühle ich mich authentisch, bin damit von meinem Vater bis so übernommen auch. Und das war einfach eine süße Geschichte, als er dann beim zweiten Mal kam und sagt, wow, nicht schlecht. Und das zog sich auch durch den ganzen Verkaufsprozess dann bis zum Notar wieder auch durch. Und dann jammern wir auch noch so ein bisschen. Und bei den Mitarbeitern, die haben natürlich alle gratuliert, waren natürlich auch skeptisch am Anfang, sind sie vielleicht immer noch so ein bisschen.
Ganz normal, ja.
Aber ich versuche denen auch die Sorge zu nehmen auch. Und ich habe auch ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern, zu allen Mitarbeitern, ein distanziertes, aber ein fürsorgliches. So mit 60 hat man auch dann das Alter, wo man dann auch das auch ernst genommen wird. Und bei meiner Frau, die fand das auch gut, dass ich das angehe auch. Und hatte nur die Sorge, dass ich dann um 17 Uhr zu Hause bin, dann und sage, wo bleibst du? Aber die Sorge hatte sie nicht wirklich gehabt, weil ich weiterhin um 8 nach Hause komme.
Was sagen die Kinder dazu, dass sie verkauft haben?
Ich fand das gut.
Ja. Okay.
Ich fand das gut. Nicht, weil sie die Sorge auch los waren, dass sie nicht doch auch mal in die Pflicht werden könnten. Die fanden das gut. Und die gehen auch ihren eigenen Weg. Das finde ich auch gut. Die sollen ihr Ding machen, wofür sie brennen. Und wie gesagt, nicht nach meinem Gusto mir gefallen.
Wenn Sie den gesamten Weg dieses Verkaufsprozesses von der Entscheidung, jetzt muss ich mich mal um den Verkauf meines Unternehmens kümmern, bis jetzt in einem Satz zusammenfassen würden, wie würden Sie das formulieren wollen?
Ich würde den Prozess rechtzeitig angehen und nicht, wenn es zu spät ist.
Mhm.
Und das ideale Alter ist halt Mitte 50 bis 60. Wenn ich dann mit 65 oder 70 anfange, dann funktioniert das nicht mehr.
Ja.
Man wird das Unternehmen los.
Ja.
Man bekommt keinen Erlös mehr dann. Weil der Wert ist einfach, dass ich jetzt noch 3 Jahre dabei bin der Käufer langsam eingebunden wird, dann die Kunden langsam übernimmt und dann an der Hand geführt wird.
Okay. Wenn Sie jetzt einem anderen Unternehmer, der darüber nachdenkt, sein Unternehmen zu verkaufen, mich als M&A-Berater empfehlen würden, mit welcher Begründung würden Sie das empfehlen?
Wenn es um einen reibungslosen Verkauf geht, mit dem bestmöglichen Ergebnis, ohne Schwierigkeiten in der Transaktion, also in der Abwicklung, würde ich immer einen Experten dazuziehen.
Wunderbar. Das ist eigentlich ein wunderbarer Abschlusssatz, Herr Hannemann. Dann darf ich mich heute ganz recht herzlich für unser Gespräch bedanken und freue mich auf die nächste Folge von Chefsessel frei.
Gerne.